herzlich willkommen zu Fiddle die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Ich bin Uli But, ich bin Fiddle- und Geigenlehrerin und Musikerin aus Hamburg und in diesem Podcast spreche ich über alles rund um die Fiddle. Ich tauche ein in verschiedene Musikstile, ich verrate euch Tricks zum Fiddlespielen, ich führe Interviews mit weiteren ExpertInnen und erzähle euch Geschichten rund um mein Lieblingsinstrument. Viel Spaß beim Lauschen! So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiddle die Du, dem Podcast rund um die Fiddle. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Mal wieder einen Gast habe. Und zwar ist bei mir Steffen Dittmar. Und bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches erzähle, würde ich sagen, stell du dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Ulrike. Ich freue mich auf das Gespräch und ja, wir kennen uns eigentlich vom Amerikaner, also vom amerikanischen Folk-Fiddeln. Und also ich bin Musikschullehrer und ja, mittlerweile seit einigen Jahren spiele ich eben ganz viel amerikanische Folkmusik, insbesondere Oldtime- und Bluegrass-Musik. Genau, und in dem Kontext haben wir uns auch kennengelernt.
Genau, das war beim Banjury, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und seitdem verfolge ich auch so ein bisschen, was du machst. Und du bist ja sehr aktiv. Und ja, das fand ich jetzt schon mal so interessant. Ich habe dich immer sehr mit Oldtime in Verbindung gebracht. Aber du spielst auch Bluegrass.
Also ich kam eigentlich zuerst auf Bluegrass, als ich überhaupt von amerikanischer Folkmusik gehört habe. Mhm. Und ja, habe ja mit den Lonesome Wagoneers auch einige Jahre eine Bluegrass-Band gehabt, die jetzt aber gerade pausieren, beziehungsweise im Moment nicht mehr aktiv sind. Und im Zuge der Meetings, du hast ja das Banjury erwähnt, also in Deutschland sind ja die meisten der Meetings so gemischt. Das heißt, da wird Bluegrass und Oldtime gespielt. Und so habe ich Oldtime-Musik beim ersten Banjury kennengelernt.
Ja.
Das müsste im Jahr 2018 gewesen sein. Also direkt, als ich mit der Musik angefangen habe. Das heißt, ich beschäftige mich damit jetzt seit ungefähr 8 Jahren.
Ah ja. Und jetzt, um noch mal ganz zurückzugehen, deine Kindheit, Jugend in der Musik, wie sah das da aus? War das so der klassische Geigenunterricht oder wie war da dein Werdegang? Erzähl mal.
Ja, also mit dem Geigenspielen habe ich mit 13 Jahren angefangen. Eigentlich ja dann erstmal klassisch. Ich hatte aber vorher schon einiges gemacht. Ich habe also mit 5 angefangen, Blockflöte zu spielen. Und ich hatte damals tatsächlich Spaß dran, so kleine Bausteinübungen, ja, wirklich sportlich zu trainieren, schon so als 6-Jähriger. Und das war, glaube ich, eine ganz gute feinmotorische Grundlage. Ja, oder Mundharmonika spielen habe ich mir, glaube ich, mehr oder weniger selbst beigebracht. Wenn wir am 1. Mai gewandert sind, dann wurde da immer gesungen. Meine Mutter hat im Frauenchor gesungen.
Ja.
Und beim Maiwanderung haben wir dann immer das Wandern ist des Müllers Lust gesungen. Und ja, ich hatte irgendwoher eine Mundharmonika und habe dann eben ausprobiert, diese Melodien auf der Mundharmonika zu spielen. Ja, also Geige spiele ich, seit ich 13 bin, genau.
Ja, aber dann hattest du ja auch schon früh quasi Verbindung zur Volksmusik quasi, ne? Oder zur folkloristischen Musik oder wie immer man das nennen will, ne? Also das Wandern ist des Müllers Lust und dann Nachgehör diese Melodien nachspielen, ne? Das ist ja so was ganz Wesentliches, was wir im Folk machen, was wir aber in der Klassik nicht so richtig lernen, ne?
Ja.
Genau. Und mit der Geige, was waren da so deine ersten Berührungspunkte mit der Folkmusik?
Ja, also ich habe eigentlich überwiegend klassische Projekte gespielt, auch so Orchesterprojekte mit Chor und Orchester, Beethoven messen und sowas. Mhm. Jetzt nicht im professionellen, hauptberuflichen Bereich, aber schon so auf einem mittleren Niveau. Und nebenbei guckt man dann vielleicht, begegnet einem auch mal irische Musik oder Musik vom Balkan und so. Da habe ich mich also grundsätzlich auch immer mal für interessiert, aber dann natürlich auch immer so nach Noten, ein bisschen so ausprobiert und in der Regel auch so für mich alleine. Also auch mit irischer Musik habe ich mich auch mal so ein bisschen für mich selbst beschäftigt und die Verzierung und dies und das. Es hatte mich aber jetzt nicht so, also das würde sicherlich einfacher sein, jetzt im Sinne von Celtic, Irish Music, Leute zu finden zum gemeinsam musizieren. Aber da war wohl nicht so der Impuls so stark, wie es dann war, nachdem ich Bluegrass oder dann auch später Oldtime kennengelernt habe.
Und was war es dann genau, was dich so am Bluegrass Oldtime so fasziniert hat? Kannst du das so in Worte fassen? Warum dich genau das dann gepackt hat?
Also, ich habe einen Freund, der hat damals in Bochum gewohnt, der ist Gitarrenlehrer in Essen und den besuche ich ab und zu mal. Und bei einem Besuch sagte er, wenn du dann kommst, dann müssen wir mal so ein paar Stücke spielen. Also Timo ist der Freund und da sagte Timo, dann müssen wir mal so ein paar Stücke spielen. Ich habe hier ein paar Noten von Bluegrass-Stücken und da hatte ich noch nie was von gehört, was das sein sollte. Und er meinte, das wäre so eine Art Country, so ein bisschen jazzig auch und so. Und dann haben wir beim Besuch das ausprobiert und eben so erstmal noch relativ klassisch vom Blatt runtergespielt. Und ich merkte aber schon irgendwie, dass das coole Musik ist, dass sie mir sehr gefällt, vor allen Dingen auch rhythmisch. Und als ich dann wieder zu Hause war, hatte ich dann eben ein sehr starkes Bedürfnis, da weiter reinzugucken. Und da war mir irgendwie gleich klar, die Musik muss man mit anderen Leuten zusammenspielen, sonst bringt das nicht das, worum es da eigentlich geht. Genau. Ja, und so habe ich mich eben aufgemacht, hier in meiner nordhessischen Region auf die Suche, wer noch solche Musik spielen könnte. Und in meiner Umgebung in Schwalmstadt, in der Musikerszene, die gibt es da durchaus, rumgefragt und Bernd, ein alter Musikerkumpel, meinte, Bluegrass, nee, hier in Schwalmstadt wüsste ich nicht, aber es gibt da so einen Verein, die Folk- und Bluegrass-Freunde Nordhessen. Ja. Und dann habe ich mich sofort ans Internet gesetzt und im Impressum die Telefonnummer von Rolf Schild gefunden und Rolf angerufen und gesagt, hier spielst du Bluegrass-Musik. Ich spiele Geige und ich möchte mitspielen. Und da hat er gesagt, ja, dann komm mal vorbei. Genau. Und die Freundschaft zu Rolf und Andrea, seiner Frau, besteht bis heute. Und die waren es dann auch, die mich also gleich in meinem ersten Jahr, das war wohl so im Frühsommer, und als ich die kennengelernt habe, und die haben dann so nach einigen Wochen gesagt, ja, da im Herbst oder im Spätsommer, da gibt es auch so ein Meeting, so ein Musikwochenende. Da wollen wir hinfahren und haben mir angeboten, dass ich da mitkomme. Und da war ich dann das erste Mal im Wendland beim Banjury.
Ja, und das war, glaube ich, da, wo wir uns kennengelernt haben, ne? Auf dem
War das
Banjury.
direkt 2018?
Ich glaube ja, weil ich war jetzt länger nicht da. Ich glaube, ich war nur ein, zweimal da und in den letzten Jahren schaffe ich es immer nicht. Und ich meine, das, oder vielleicht war es auch 2019, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Genau. Und ja, dann hast du ja aber auch den Oldtime für dich entdeckt. Wo ist der dir dann begegnet? Ist das quasi dann auch beim Banjury gewesen, dass du gemerkt hast, ah, es gibt noch mehr als Bluegrass aus der Ecke? Oder wie kam das?
Ja, genau. Also beim Banjury, das ist ja eine gemischte Veranstaltung, setzen sich ja Leute zum miteinander musizieren irgendwo zusammen. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass da auch eine Gruppe von Leuten sind, die ja schöne Melodien spielen und irgendwie auf eine andere Art als die anderen. Und dann bekommt man dann irgendwann mit, dass ich das Oldtime nennt. Und der Unterschied ist ja zum Beispiel, dass beim Oldtime eine Melodie gespielt wird, mit Geigen und mit Banjos und begleitet von Gitarren zum Beispiel, aber dass dann die Banjos und die Geigen die Melodie die ganze Zeit spielen dürfen. Also das heißt, die Melodie wird 10-mal wiederholt, A-Teil, B-Teil, so dass man auch so das Grundgerüst der Melodie auch relativ gut mitbekommen kann, auch wenn man den Tune noch nicht kennt. Also sofern man eben nach dem Gehör ganz gut eine Melodie aufnehmen kann.
Ja.
Und genau, und dabei ist eben das Ganze, die Musiziersituation eine andere als beim Bluegrass. Beim Bluegrass ist also sehr arrangierte Musik, die bei der Band eben um den Song orientiert ist, und dann spielen die Instrumente zwischen den Strophen, zum Beispiel Soli, da ist aber dann auch abgesprochen, wer Solo spielt und wer nur begleitet. Und dann hat man eben seine Momente von Solo, wo man glänzen kann oder ja, interessante Sachen spielt, und ansonsten hat man andere Funktionen. Als Geiger kann man natürlich bei Bluegrass immer noch auch kleine Ergänzungen spielen, Kommentare zu den Sängern, da hat man noch gewisse Freiheiten, aber das ist eben eine sehr organisierte, sehr arrangierte Musik. Und in der Situation von Jams ist beim Bluegrass ähnlich, das heißt, da wird gesungen und nach den Gesangsrunden ja, derjenige, der den Song oder den Jam leitet, würde dann eben mit Blickkontakt herumgehen und gucken, dass jemand ein Solo nimmt. Und bei diesem Solo würden dann andere Instrumente sich zurückhalten und da nicht reinspielen. Genau, das gibt eine schöne, arrangierte und auch ein bisschen akademische Musik. Durchaus sehr virtuos und durchaus auch sehr bluesy und funky und auch sehr schön. Allerdings die Situation für die Musizierenden ist beim Oldtime eine grundsätzlich andere. Da bleibt man im Groove oder, naja, also da bleibt man im Tune und darf die ganze Zeit spielen. Genau. Ja, und auch da habe ich dann nochmal festgestellt, was mich zu dieser Musik gezogen hat. Und das ist vor allen Dingen auch die Kombination von diesen Melodien, die ja oft relativ überschaubar sind und auch so aus dem europäischen Ursprung ihren Weg nach Amerika gefunden haben. Aber dann habe ich gemerkt, dass diese Melodien zwar einerseits so ein bisschen klingen wie irische Melodien, aber irgendwie anders gespielt werden, und das ist vor allen Dingen der Rhythmus. Und was ich dann später eben über Oldtime kennengelernt habe, ist, dass das damit zusammenhängt, dass das Banjo im Grunde Instrument ist, was in Amerika entstanden ist durch den starken Einfluss von den afrikanischen Sklaven, die nach Amerika gebracht wurden. Und über das Banjo und die Spielart des Banjos und dann die Begegnung mit der Fiddle und den europäischen Traditionen eine ganz neue Musik entstanden ist, die eben diese Elemente miteinander verbindet. Und genau. Also da lassen wir jetzt mal in dem Kontext außer Acht, dass da natürlich auch noch die Begegnung und die Musik mit den Indigenen Amerikas auch einen sehr, sehr wesentlichen Einfluss dieser Arten von Musiken hatte. Aber was jetzt meinen Background betrifft, ich habe mich früher stärker mit westafrikanischer Musik und Trommel- und Rhythmuskulturen beschäftigt, zum Beispiel Malinke, und das auch relativ stark praktiziert mit Djembe und Basstrommeln und sowas. Mhm. Und ja, jetzt findet man eben bei der Art, wie der Rhythmus, wie die Melodien rhythmisch gestaltet werden, beim Oldtime Prinzipien, die man auch beim afrikanischen Trommeln wiederfindet. Also genau, Phrasierungen, Offbeats, Vermeiden von den geraden Takten, das Umspielen des Taktes, also mehrschichtige Rhythmen, starke Orientierung an sowas wie ein Puls, ein zyklisches Denken, also im Kreis, und dadurch auch so ein meditatives, tranceartiges Gefühl im Erleben der Musik im Idealfall. Genau, und da verbinden sich für mich einfach ganz viele Sachen. Und das funktioniert halt, wie gesagt, nur im Zusammenspiel mit anderen. Mhm. Und das war für mich eigentlich, ja, dann also so ein Moment, der für mich musikalisch und auch letztlich fürs ganze Leben sehr viel Konsequenzen nach sich gezogen hat und sehr viel verändert hat. Denn ich war die Jahre davor gar nicht mehr so motiviert zum Musik machen, also im klassischen Bereich oder Orchesterstimmen zu Hause zu üben oder so. Aber diese Musik hat mich dann wirklich wieder zum Musizieren quasi zurückgeführt.
Super spannend, ja. Also erstmal sehr schön, wie du erklärt hast, dieser Unterschied zwischen Bluegrass und Oldtime, auch gerade für die musizierende Person. Ich habe es auch sehr erlebt beim Bluegrass, auch wenn man jetzt mal vielleicht ein Instrumentaltune spielt und keinen Song, ist es ja trotzdem immer dieses durch... Was ist das für eine... Ah, Clifftop! Ja, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Sehr gut. Genau, also dieser Unterschied zwischen Bluegrass und Oldtime, beim Bluegrass dieser starke Fokus auf Soli, auf Improvisation, und es ist immer ein Instrument im Vordergrund und dann wechselt das. Und beim Oldtime, dass eben alle immer spielen, und dann sagtest du schon 10-mal hintereinander oder so diese Melodie. Beim Oldtime spielt man auch immer nur einen Tune, oder? Nicht so wie im Irish Folk spielt man ja so Sets von, weiß ich nicht, 3 Tunes hintereinander. Aber im Oldtime bleibt man immer bei einem Tune, oder?
Ja.
Ja. Genau, du hast gerade schon die Tasse gezeigt, Clifftop. Da warst du jetzt dieses Jahr und ich glaube letztes Jahr auch, oder?
Genau, also...
Was ist Clifftop für alle, die das nicht kennen?
Ja, also ich war jetzt das zweite Mal in den USA, in den Staaten Virginia, West Virginia, und die sind also in den Appalachen oder zum Teil in den Appalachen. Das ist das Gebirge, was im Osten ungefähr, ja, so ab Höhe New York dann irgendwo anfängt und bis runter geht North Carolina. Da geht es dann Richtung Tennessee, ne? Und einige tausend Kilometer strecken sich dort die Appalachen. Und aus diesen Bundesstaaten, aus diesen Regionen in den USA kommt eben viel dieser Oldtime-Musik. Und deshalb war ich jetzt das zweite Mal im Sommer dort und habe unter anderem das Clifftop Appalachian String Band Music Festival besucht. 2024 war ich nicht da, aber die T-Shirts von 2024 haben in 2025 nur $5 gekostet.
Ah, sehr gut.
Genau. Ja, und das Clifftop ist also wahrscheinlich das größte Treffen von Musikerinnen und Musiker, die Oldtime und verwandte Musikrichtungen spielen. Findet statt in West Virginia auf einem Berg in einem ehemaligen Boy Scout Camp, Camp Washington Carver. Und der Berg, der dort ist, heißt Clifftop. Und deswegen nennt sich das Ganze in der Szene einfach nur Clifftop und läuft offiziell unter dem Namen Appalachian String Band Music Festival.
Ah ja.
Clifftop in West Virginia, genau. Dort treffen sich circa 2000 bis 3000 Menschen.
Wow.
Und die sind zu 98% Musiker.
Ja.
Also die sind alle da, verbringen da bis zu 9 Tage.
Wow.
In Camps, also im Camping. Und da gibt es natürlich auch ein bisschen Programm. Aber Kern der ganzen Sache ist eben, dass da von morgens bis abends Jams stattfinden und gemeinsam musiziert wird.
Und du sagtest gerade, es gibt auch Programme, heißt das Konzerte, Workshops, sowas in die Richtung, oder?
Also in Amerika gibt es bei den Musik, in den verschiedenen Musikrichtungen, so ähnlich wie beim Sport, eine relativ starke Tradition von Wettbewerben, Contests auf Englisch. Und so auch beim Clifftop, das heißt, es gibt da Bandwettbewerbe und auch Instrumentalwettbewerbe, wo man geringe Preisgelder gewinnen kann und dann eben sogenannte Ribbons bekommt. Das sind diese Auszeichnungen, also keine Pokale, sondern diese, wie heißt es denn auf Deutsch? Wir kennen das von den Pferdereitturnieren. Da bekommen die ja immer diese
Ja.
blumenartigen, wie heißen die auf Deutsch? Also
Fällt mir
Ribbons,
gerade nicht
ja?
ein. Ribbons.
Bändchen oder, ja, genau. Und das ist natürlich, wenn man bei solchen renommierten Festivals also in die Bewertungen kommt, ich glaube, da gibt es für die ersten 6 Plätze gibt es solche Auszeichnungen oder so. Oder bei Clifftop vielleicht sogar nur für 3. Also genau. Und das heißt, an verschiedenen Tagen des eigentlichen Festivals, das dann also zum Ende dieser 9-tägigen Phase ein Wochenende darstellt oder Donnerstag bis Sonntag, da finden dann eben diese Wettbewerbe auch statt. Und die kann man sich ab nachmittags auf der Bühne angucken und dann sind die Vorentscheide und dann ist dann am frühen Abend das Finale und dann spielt vielleicht noch eine Band. Ein kleines Konzert oder in der, da ist eine größere Lodge, also so eine Holzblockhütte mit einem, kann man sich vorstellen, wie ein Dorfgemeinschaftshaus von der Größe, also so ein mittlerer Saal, ja, schon etwas größer. Da findet dann zum Beispiel Tanz statt, also Contra Dance oder Square Dance. Es gibt ja verschiedene Formen von so Volkstänzen in den USA, wo dann ein Caller, also ein Sprecher, die Bewegungen ansagt, ausruft, ja, called. Und die Tanzgruppen, die Kreise oder die Quadrate, also die Squares, die sich gebildet haben, diese Bewegungen dann nach Ansagen ausführen und in der Regel zu Live-Musik. Und bei Clifftop sind das dann eben also preisgekrönte Fiddler und Musiker, die dort in diesem Saal eben spielen. Ja, also genau. Ja,
Ja,
aber
cool.
ansonsten geht es dann wieder zu den eigenen Camps und dann ist dann entweder mit Leuten spezieller Jam verabredet oder man guckt, dass man irgendwo offene Jams findet, wo man sich wo man da zustoßen kann oder man geht auch einfach mal rum und genießt einfach nur, was die anderen alle so spielen.
Ja, und wahrscheinlich ständig mit gezücktem Handy, um die Tunes aufzunehmen. Nach dem Motto, den will ich noch lernen. So kenne ich das aus Jams. Wenn ich die Musik nicht so gut kenne, dann, oder ich höre halt irgendwas, was ich richtig cool finde, dann Handy zücken, aufnehmen.
Genau, also
Genau.
die Handyliste,
Ja.
das sind jetzt eigentlich alles Aufnahmen von Clifftop-Tunes. Da kann man eine Weile scrollen. Ja, das ist alles Clifftop.
Ja.
Johnny Cardlevado. Das geht da so eine ganze Weile. Genau, ich denke mal,
Ja,
dass ich
ja.
so 50 Tunes oder so aufgenommen habe. Und ja, also der Trick ist wirklich, eine Audioaufnahme zu machen, keine Videos.
Ja.
Beim Video kann man sich natürlich vielleicht noch mal manchmal, wenn man jetzt sich speziell eine Bogenbewegung einprägen möchte, dann ist
Ja.
natürlich ein Video sehr schön. Aber das Video würde bei mir dann zwischen anderen Video überall irgendwo landen. Und Videos benenne ich in der Regel auch nicht. Und bei den Audioaufnahmen nehme ich einfach die Sprachmemos und dann am allerbesten oder sehr zu empfehlen, eben sofort den Titel einzugeben dazu.
Ja.
Und vielleicht sogar noch, in welcher Stimmung das Stück ist. Dann lernt man auch gleich mit, ach, das ist ja ein D-Tune oder das ist ja in der Tonart A. Und
Ja.
genau, damit man das auch ordnen kann. Denn im Oldtime werden Sessions oft eine ganze Phase lang oder sogar einen ganzen Abend lang in einer bleibenden Tonart gespielt, weil wir
Ja.
ja, siehe vergangene Folge des Podcasts,
Genau.
Cross-Tuning machen. Das heißt, unsere Geige umstimmen für verschiedene Tonarten. Deswegen wird eine Tonart festgelegt und dann wird für eine längere Zeit in der Session oder sogar für eine ganze Session in dieser Tonart gespielt. Ja.
Ah,
Genau.
sehr gut. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, ob du dann irgendwie ständig deine Geige umstimmen musst. Aber dann wird sich entschieden, wir spielen jetzt in AE, AE und dann werden, keine Ahnung, 10 Tunes in AE, AE gespielt, bis irgendjemand sagt, können wir mal auf eine D-Stimmung wechseln oder so.
Ja, das ist richtig, genau.
Ja.
Wobei in Amerika die Tunes also eben im Durchschnitt nicht so lang gespielt werden wie bei uns in Europa.
Ah, okay.
Also das heißt, dass man in einer Stunde mehr Tunes spielen kann, aber
Ja.
das gleicht sich wieder ein bisschen aus, dadurch, dass manche Sessions eben, dass zwischendurch sehr viel sich auch einfach unterhalten wird.
Ah ja, okay. Und wie oft werden die Tunes dann in Amerika so gespielt? Im Vergleich zu Deutschland? Oder Europa? Drei, viermal? Sechs?
Sechs Runden vielleicht.
Ja. Okay.
Also viele
Ja.
meiner Aufnahmen, habe ich so festgestellt, gingen zwischen 3 und 5 Minuten maximal.
Ja, das ist ja übersichtlich.
Ja.
Genau.
Da die Stücke ja nicht
Ja.
sehr lang sind, sind ja dann ja 5, 6 Runden, 3 Minuten. Genau.
Ja. Und sag mal, gibt es im Oldtime auch sowas wie so eine Session-Etikette, wie man das vielleicht so von Irish Folk Sessions kennt, dass es so ungeschriebene Regeln gibt, die man da beachten sollte?
Ja, also am Anfang fand ich schwer zu sagen, also wenn ich einen neuen Tune, ein neues Stück, wir sagen Tune, kennengelernt habe, dann habe ich mir auf YouTube verschiedene Versionen angeschaut und angehört oder auf Spotify oder auch irgendwo vielleicht mal Noten gefunden und auch da verschiedene Ausgaben oder verschiedene Versionen gefunden. Und dann war das für mich erstmal verwirrend zu sagen, was ist denn jetzt der Tune? Also was ist denn richtig? Weil ich ja eben aus
Ja.
einer Tradition komme, dass Mozart gesagt hat, hier ist eine punktierte Achtel und dann wird auch bitte eine punktierte Achtel gespielt und keine geraden
Ja.
Achtel.
Ja.
Oder ja, hier geht es eine Terz nach oben und nicht, da ist kein Ton dazwischen. Da spielen wir
Ja.
keine schnelle kleine Tonleiter. Ja? Aber
Ja.
im Oldtime finde ich alle diese zahlreiche Varianten und Versionen und dann muss man erstmal kennenlernen, wie man ja sich entscheidet, was ist der Tune jetzt. Und letztlich ist das ja dann auch wieder ein eigener Stil oder eine eigene Überlegung, was gefällt einem, welche Art, wie, wer das spielt, dann kann man sich daran orientieren. Genau. Und wenn man tiefer in die Materie eintaucht, dann ist es eben bei Amerikanern, kann man auch mal bei den Konzerten darauf achten, das ist sehr typisch, dass sie immer auf ihre Wurzeln, also auf die Quellen verweisen, woher das ist. Also wenn ein amerikanischer Sänger sagt, ich singe jetzt einen Song von, und dann erzählt er, von wem der ist und wer das war oder warum der Song so toll ist. Und da wird also quasi immer die Heritage oder die Quellen werden immer
Ja.
gewürdigt und genannt. Wer hat von wem gelernt und so weiter. Wer hat den Song gemacht? Genau. Und im Oldtime ist das eben auch so. Kann man Feldforschung betreiben. Von wem stammt denn der Tune überhaupt? Und wie hat der denn gespielt? Dann guckt man erstmal vielleicht dahin zurück, dann hat man eine Orientierung und kann dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie der, ja, sozusagen Komponist. Aber es ist eben schwierig. Also das sind eben oft auch Feldforschungsaufnahmen, so Field Recordings.
Ja.
Das heißt mit ganz alten, ja, noch Bandmaschinen oder welchen Aufnahmetechniken auch immer. Irgendwo auf dem Dorf gemacht, nachdem der fiddelnde Bauer 8 oder 11 Stunden auf dem Feld war
Ja.
und sich dann noch seinen Tune irgendwie runtergefiddelt hat. Vielleicht ein bisschen kratziger, als wenn er sich 2 Tage hätte ausruhen können vorher oder so. Also genau, alles ein bisschen. Und der ist vielleicht auch nicht unbedingt der Komponist des Tunes, sondern er hat ihn vielleicht auch schon von jemand anders gelernt. Also genau.
Ja.
Aber das ist tiefes Wasser, ja, kann
Ja.
man sehr.
Aber das heißt dann ja auch, wenn du jetzt im Jam bist, dann kannst und da sind, weiß ich nicht, so vier Fiddler, kann das sein, dass die alle unterschiedliche Versionen spielen, ne?
Also wenn die Musikerinnen und Musiker die Fähigkeit haben, sich da anzupassen, dann würden die das idealerweise machen. Das
Ja.
heißt, ich versuche dann im laufenden Betrieb, das ist dann eben gar nicht so einfach, wenn es schnell ist und wenn man eine bestimmte Art von Melodie gewohnt ist zu spielen und man merkt jetzt aber, jemand anders hat den Tune gestartet. Also für mich ist immer entscheidend, wer startet den Tune, wer hat den gecallt, wer wünscht sich den und dann versuche ich mich an diese Version nach Möglichkeit anzupassen und bei Jams auf höherem Niveau in Amerika, denke ich, versuchen diejenigen, die in der Lage dazu sind, versuchen das auch. Ja.
Ja.
Ansonsten kann man immerhin versuchen, sich mit einer abweichenden Version eben dann ein bisschen zurückzuhalten. Das heißt, leiser zu spielen zum Beispiel.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Irish Folk Sessions. Da gibt es ja nun auch bei den Irish Folk Tunes immer 4.000 verschiedene Versionen vom gleichen Tune. Und dann muss man immer hören, manchmal passen ja zwei verschiedene Versionen auch gut zusammen und es gibt einfach eine extra Farbe. Und manchmal passt es aber auch einfach überhaupt nicht. Und du merkst, nee, da ist was schräg, da muss ich jetzt irgendwelche Noten verschieben, damit es wieder zu dem Tune passt, der da gerade oder zu der Version passt, die da gerade gespielt wird. Genau. Ja, spannend. Und Clifftop ist jetzt aber Oldtime. Das hat mit Bluegrass. Bluegrasser sind da nicht anwesend. Oder erwischt man auch mal welche, die einen Bluegrass-Jam machen?
Also man erwischt auch mal welche, die was anderes spielen. Mhm. Dann vielleicht eher Cajun.
Ah
das
ja.
Das ist so die, die Musik, die in Louisiana mit einem stärker französischen Eindruck, Einfluss und karibisch ein bisschen entstanden ist. Cajun-Musik gibt es zum Beispiel die Triangel. Da können auch mal Bläser vorkommen. Oder Honky Tonk, das heißt so eine Art Country.
Ja.
Genau. Es gibt natürlich in Amerika auch gemischte Veranstaltungen, also große Festivals, die Bluegrass und Oldtime verbinden. Aber es gibt natürlich auch sehr große spezifische Festivals.
Ja, ich war mal auf dem Merlefest in North Carolina. Und ich werde ich nie vergessen, es gab, da standen, war so ein Bereich, der abgetrennt war für Jam-Möglichkeiten. Da waren drei Zelte und das eine war Bluegrass-Zelt und dann auf der anderen Seite war ein Oldtime-Zelt und dann irgendwo in der Mitte stand das Anything Goes-Zelt, wo man also beide spielen durfte. Fand ich sehr bezeichnend damals. Sehr spannend. Ich schau mal, was mein Zettel hier noch so. Nun sieht man ja auch gerade im Oldtime viele, die zum Beispiel ihre Geige hier so in der Beuge halten oder ein sehr abgeknicktes Handgelenk oder sie halten ihren Bogen irgendwo oben am Stock oder so. Was hast du da so beobachtet? Hat sich vielleicht das Spielen der Oldtime-Musik auf deine eigene Haltung ausgewirkt? Im Gegensatz zur klassischen Haltung, wie man sie so im Geigenunterricht lernt.
Ja, also die streng klassischen Lehrer, die schlagen ja die Hände im Kopf zusammen, wenn sie Folkies Geigen sehen. Aber also ich habe da ein etwas erweitertes Konzept von gute Haltung, das hängt eben sehr davon ab, was ich mit dieser Haltung machen will. Also wenn ich wirklich präzise Lagenwechsel machen will, dann darf ich mit der Hand die Geige nicht tragen oder hochhalten und dann brauche ich die stabil auf der Schulter. Wenn ich aber nur in der ersten Lage bleibe, kann ich das auch sehr gut mit einem Collapsed, also mit einem geknickten Handgelenk irgendwie. Es gibt Leute, die da sehr effektive Nutzung der Kraft haben und sehr schön und sehr schnell und sehr weich und unverkrampft spielen, ja, also und dann kann man auch die Geige eben von der Schulter runternehmen, tiefer halten, alles möglich, genau, also ich bin allerdings froh, dass ich beides kann, also ich würde es nicht missen wollen, eben auch mal die Geige hochzunehmen und dann auch mal relativ gezielt irgendwo in der dritten oder vierten Lage zu landen.
Ja, aber du machst das durchaus schon mal, dass du die Geige, dass sie irgendwie so eher unten hängt bei dir.
Genau.
Oder?
Ich mache das auch in langen Jams einfach aus Gemütlichkeit. Also so ein bisschen wie, ich sag mal, rumflözen oder sowas. Und trotzdem spielen. Und ich habe auch das Gefühl, also, naja, wenn ich mal mit 75 die Geige nicht mehr angenehm auf die Schulter nehmen kann, dann kann ich ja immer noch so ein bisschen in der Ellenbogenbeuge spielen. Das gibt mir durchaus so eine gewisse Perspektive. Und jetzt habe ich noch etwas festgestellt, worüber bei der Haltung da eigentlich nie gesprochen wird. Als Geigenspieler hat man ja das Instrument extrem nah am Ohr. Das heißt, man selber hört sich ja eigentlich immer sehr, sehr laut und sehr direkt. Und oft kommt einem auch der Klang dadurch unangenehm oder schrill vor. Und ich mache dann immer das Experiment mit den Schülern, dass ich diese Geige, die gerade an dem Ohr der Schüler war, mal ein bisschen wegnehme und ihnen die aus 1 Meter und dann aus 2 Meter vorspiele. Und da wird zum Beispiel so eine metallische E-Saite schon deutlich angenehmer, wenn man einfach so ein ganz bisschen Abstand dazu hat. Das heißt, wenn ich die Geige runternehme, ist sie auch nicht mehr so nah am Ohr. Das ist manchmal auch im Jam gut, um sich selber nicht zu laut zu hören, aber möglichst viel zu hören, was rundrum. Und da unten hat man dann auch noch ein Instrument und das gibt eben auch was da rein. Aber ich höre eben sehr viel von den anderen auch. Also es hat also auch, für mich ist es auch mal akustisch interessant.
Allerdings, es ist wirklich interessant. Unter dem Aspekt hatte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich werde das mal ausprobieren jetzt. Wo du gerade gesagt hast, im Unterricht, hat sich deine Beschäftigung mit dieser Musik auch auf deinen Unterricht ausgewirkt? Und wenn ja, wie?
Also es sind natürlich auch ganz viele sehr einfache, brauchbare Melodien in dieser Musik, die man jetzt, sagen wir mal so, in einfachen Skelettversionen oder Gerüstversionen sehr gut mit den Anfängern und mit den Kindern spielen kann. Da auch rhythmisch sehr schön mit experimentieren kann. Und also ich habe zwar immer auch nach Noten gespielt, aber habe auch ein sehr gutes Gehör, weil ich auch immer gesungen habe oder auch immer Musik vom Hören kennengelernt habe. Also ich würde sagen, dass ich jetzt auch noch mehr darauf achte, dass beides stattfindet, dass man auch das Gehör schult und einfach nach dem Hören spielt und nicht nur spielt, was man abliest. Ja. Genau. Denn das Phänomen, dass wirklich sehr gute Geiger oder Geigerinnen, also aus dem klassischen Bereich, plötzlich nicht mehr in der Lage sind, sich auszudrücken, wenn man ihnen diese Vorgabe, also das Blatt wegnimmt, das jemand anders für sie geschrieben hat, namens Mozart oder so, ne? Genau, aber ist klar, dass es eine Übungssache ist. Aber ja, also das passiert nicht automatisch, man muss sich einfach damit beschäftigen.
Und wie du sagst, das Singen hilft einem sehr, da das Gehör zu entwickeln. Wie man so schön sagt, wenn du singen kannst, dann kannst du es auch spielen. Aber ja, ich habe ja auch ganz viele SchülerInnen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne die Noten mal weglassen. Ich weiß nicht, wie das geht. Die erstmal, und ich weiß es auch aus meiner eigenen Erfahrung. So, was soll ich denn jetzt spielen? Ich habe ja keine Noten. Dass man erstmal so vor so einem, dass man erstmal überfordert ist damit. Und man kann das lernen, aber man muss sich eben auch damit beschäftigen, ne? Und je früher man das auch im Unterricht eben macht und einfach mal die Noten weglässt und einfach nur die Musik spielt, die man hört, einfach mal den Lehrer nachmacht, die Lehrerin, desto besser, denke ich. Es schult einfach die gesamte Musikalität und nicht nur, wie bediene ich dieses Instrument, rein technisch, ne? Ja, cool. Ich schaue noch mal auf meinen Zettel. Da haben wir schon ganz viel, hat sich schon ganz viel beantwortet. Ja, du hast ja schon gesagt, hattest jetzt in Schwalmstadt nicht so die Bluegrass-Oldtime-Szene und bist dann auf Workshops, Gatherings gegangen. Erzähl doch mal, wenn man jetzt diese Musik spielen will, Oldtime, vielleicht auch Bluegrass, was gibt es für Orte oder Gruppen, wo man hingehen kann, um diese Musik zu lernen?
Ja, also es gibt eben einige Camps und Wochenenden, in denen sich die Community trifft. Wir kennen uns ja vom Banjury, das ist in der Preußer Mühle im Wendland. Das findet jetzt wieder Mitte August statt, also in 14 Tagen.
Ja, ist glaube ich schon ausgebucht, ne? Ist immer sehr schnell ausgebucht.
Genau, ein Wochenende später habe ich hier in Nordhessen Acoustic Roots Festival. Das ist also auch quasi eine Picking Party vom 27. bis 29. August, das letzte Wochenende im August. Südlich von, also 50 Kilometer südlich von Kassel. Da gibt es jeden Abend ein Konzert, aber ansonsten ist der ganze Tag eben zum Campen und gemeinsam Musik machen. Im kleinen Park am Rand des Dorfs mit einem Fluss. Ja, was gibt's noch? Unsere Saison geht ja los mit dem Jamuary im Winter.
Ja.
Am ersten Wochenende des neuen Jahres jeweils in Hofgeismar, nördlich von Kassel. Und dann gibt es das Mendory. Das wurde mal als Gegenveranstaltung zum Banjury gegründet. Meistens im März im Ruhrpott in Westdeutschland. Und dann gibt es eine reine Oldtime-Veranstaltung, das Hanover Hoedown. Das findet in der Regel im April statt oder Anfang Mai. Eigentlich meistens im April. Dann das berühmt-berüchtigte Grevengras über das Pfingstwochenende. Da ist also auch ein ordentliches Bühnenprogramm, aber vor allen Dingen auch ein Campground mit vielleicht 500 Musizierenden über 3, 4, 5 Tage, von Mittwoch bis Sonntag oder bis Pfingstmontag sogar. Genau, ja. Und eben danach das Banjury, wie schon gesagt. Manchmal gibt es Workshops, Seminare. Es gibt eine Oldtime und Bluegrass Week auf der Burg Fürsteneck im Herbst.
Ah ja.
Da sind, genau, Burg Fürsteneck. Im Programm wird man das wahrscheinlich auch finden. Da sind die Kölner mit beteiligt, die Bluegrass Bude und so weiter. Dann in Süddeutschland gibt's das Naturfreundehaus Elmstein.
Ja.
Da gibt's, glaube ich, auch noch Programm. Elmfolks, also Volk, F-O-L-X, Elmfolks.
So
da ist übrigens ganz breit gefächert. Da kommen Leute, die Deutschfolk machen, Irisch Folk und amerikanischen Folk.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Also so gibt es schon einige Veranstaltungen, darüber hinaus ein paar europäische Events, wie jetzt zum Beispiel das Bluegrass Festival in Rotterdam, wo das eher ein Programmfest ist, oder das Festival in La Roche in Frankreich, in den französischen Alpen. Ja, es gibt einige tolle Events.
Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Links in die Shownotes packen, also wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, wo ihr da mal reinstuppern könnt, dann schaut in die Shownotes, da packe ich euch die Links dazu rein. Und ich schaue noch mal auf meinen Zettel. Genau, das ist mir auch noch durch den Kopf gegangen. Gibt es eigentlich Notensammlungen für Oldtime-Tunes oder gibt es das weniger? Weil das ist natürlich eine Musik, die ich finde, nach Noten unglaublich schwer zu spielen ist, weil in den Noten halt das, was diese Musik ausmacht, eigentlich gar nicht drinstehen kann. Und dazu kommt noch, dass Stücke, die in Cross-Tuning gespielt werden, ja auch echt schwierig zu notieren sind. Ich mache das, wenn ich da mal sowas aufschreiben muss, dann schreibe ich immer quasi über die Noten, die mit einem anderen Fingersatz gespielt werden, schreibe ich dann eben den Fingersatz. Also wenn die E auf D-Seite Wenn die E-Saite auch runtergestimmt ist auf D und dann steht ein E in den Noten, schreibe ich eine 1 drüber, damit einem klar ist, okay, ist nicht leere Saite, sondern erster Finger. So.
Genau, also die Noten bleiben klingend notiert. Ja. Da steht, was klingt. Mhm. Ich muss das aber mit anderen Fingern spielen. Das ist natürlich eine Kopfarbeit, muss man quasi langsam, erstmal langsam und umdenken. Mit gewisser Erfahrung weiß man dann, das ist jetzt ein D-Stück und liest das quasi dann anders. Aber da spielt der Kopf natürlich dann immer wieder Tricks, muss man dann aufpassen. Ja. Deswegen ist es ja auch nicht unbedingt einfacher, das abzulesen. Aber ich kann mittlerweile auch eine einfache Notation von einem Stück sehen und kann das auf der Basis, also um mir die Melodie zu merken, kann das aber auch rhythmisch oder auch in Teilen der Melodie relativ spontan anders ausführen. Das heißt, auch wenn ich mir schnell die Noten aufrufen würde, damit ich mit jemandem mal schnell den Tune mitspielen kann, dann würde ich sehr wahrscheinlich einige Teile anders spielen als das, was ich da sehe.
Ja.
Also es ist dann kein präzises Abspielen dieser Noten bei mir mittlerweile.
Ja, ja.
Genau. Und da würde ich auch immer zu raten, dass man eben mit diesem Notenmaterial flexibel umgeht. Also wenn da zwei langsame Noten mit einem Sprung sind, dann könnte man in der nächsten Runde auch nochmal schneller und dafür den Zwischenschritt mitspielen, wie eine kleine Tonleiter zum Beispiel.
Ja, ja.
Und das sind ja durchaus dann Varianten, die so passieren, jetzt mal abgesehen von auch ganz anderen Klängen wie Slides oder typischen
Sounds, aber sowas,
die man so machen möchte.
Sowas lernt man eben nicht, indem man in die Noten guckt, ne? Sondern indem man von anderen Leuten lernt, die Musik schon spielen, indem man zu solchen Gatherings geht. Also es ist keine Musik, die man quasi zu Hause im Stübchen lernen kann, sondern
Also natürlich gibt es Notensammlungen. Es gibt auch klassische, bekannte, umfangreiche Notensammlungen in Amerika, von denen man hier teilweise dann zum Beispiel was im Nachdruck bekommt, aber vielleicht einen Band bekommt man, den anderen Band bekommt man nur noch antiquarisch für ein paar hundert Dollar oder so. Und auch in diesen Sammlungen, da könnte man natürlich nachgucken und wenn man dann ich könnte dann vom Ablesen der Melodie mir vorstellen, wie die klingen könnte. Oder mich erinnern, falls ich denke, wie ging denn nochmal diese Melodie? Da könnte ich durchaus mal nachschauen. Aber wie du schon sagtest, da lernt man halt nicht, wie man die Musik richtig spielt. Genau. Wenn man Noten sucht, dann mache ich das immer so. Ich gebe immer den Namen ein. Also das vielleicht noch als praktischer Tipp. Wie finde ich denn diese Oldtime-Noten?
Ja.
Gebe ich den Namen ein von dem Stück, also in Google oder in die gewünschte Suchmaschine. Aha. Und zum Beispiel Soldier's Joy und dann Fiddle Sheet.
Ja.
Denn, also Sheet, S-H-E-E-T, ist der Begriff für Notenblatt. Und dadurch sucht die Suchmaschine eben nicht nach den ganzen Links zu den Aufnahmen oder zu YouTube oder so, sondern versucht mir eben Noten zu präsentieren. Genau, und da kommt man oft auf ähnliche Quellen, wo es einige gute Transkriptionen gibt. Wo man sogar in manchen dann tatsächlich einiges von den Abläufen vom Bogen sehen kann. Oft landet man bei oldtimefiddletunes.net oder bei Tater Joe's. Genau. Ja. Wenn man sich länger mit der ganzen Materie beschäftigt, kommt man irgendwann von den Sheets, also von den Noten, immer weiter weg und kommt immer mehr zu den Source Recordings, also zu den alten Aufnahmen von den alten Fiddlern. Und da gibt es nur eine Adresse für, das ist ein ganz großartiges Verzeichnis, das nennt sich slippery-hill.com.
Ah, sehr schön. Kommt auch in die Shownotes auf jeden Fall.
Unbedingt.
Weil das ist natürlich...
Das ist
sehr gut.
The place to visit. Alles Larry klar. Warren kommt aus Virginia und ist ein großartiger Kerl, der eine Tonne von Arbeit da reinsteckt, diese ganzen alten Aufnahmen zu
Ja.
digitalisieren und auffindbar zu machen.
Ja.
Und genau, deswegen haben wir mittlerweile Zugriff auf die ganzen Quellen dieser Musik. Und da kommt man an dieser Quelle, also an diesem Portal Slippery Hill nicht vorbei.
Ja, sehr schön. Wo wir schon bei Namen sind, vielleicht erzähl doch noch mal, welche FiddlerInnen sollte man sich unbedingt anhören, wenn man diese Musik kennenlernen will? Wer sind so deine Favoriten?
Ja, das ist sehr schwierig. Da gibt es natürlich sehr viele großartige Leute. Also sicherlich eine wesentliche Figur die auch, und prägender Musiker, der auch noch aktiv ist, ist Bruce Molsky.
Ja.
Bruce Molsky spielt also einen sehr tollen Rhythmus und ist vor allen Dingen auch ja wahrscheinlich der herausragende Musiker, wenn es darum geht, sich selbst beim Singen mit der Geige zu begleiten.
Ja.
Ja, genau.
Unterrichtet auch auf vielen verschiedenen Camps. Also wenn man mal drüben ist auf einem Camp und kann einen Workshop bei Bruce Molsky machen, dann durfte ich auch schon machen, kann ich sehr empfehlen. Es ist nicht nur ein sehr guter Spieler, sondern auch ein sehr guter Lehrer und ein sehr netter Mensch dazu.
Ja,
also
es gibt sicherlich, ja, es gibt eben auch eine jüngere Generation von Leuten jetzt. Zum Beispiel Tatjana Hargraves hat mit Bruce Molsky zusammengespielt. Ne?
Ja.
Aber ja, also das ist wirklich schwierig, da zu sagen. Also ein Rhys Jones spielt einen ziemlichen klassischen, aber sehr groovigen, progressiven Stil. Oder eine Janie Rothfield spielt einen sehr bluesigen Stil. Also da wird ganz viel synkopiert und Varianten und Swing reingebracht. Oder ja, oder ein Andrew Small spielt einen ganz feilschnellen, geraden Contest-Fiddle-Style, aber ganz oldschool. Und also es gibt eben ganz, ganz viele verschiedene Ausrichtungen.
Ja.
Und auch Geschmäcker da.
Ja, sowieso. Aber es gibt ja auch im Oldtime selbst, wie du sagtest, die verschiedenen Richtungen. Und ich weiß nur ein Wort, das mir gerade einfällt, ist der Round Peak Style zum Beispiel. Ist ähnlich wie wenn man in Irland ist, gibt es ja auch den Kerry Style und den Donegal Style. Und ja, die Unterschiede, wo zeigen die sich dann?
Also
von den verschiedenen
genau,
Ausrichtungen?
Ja, also man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass das teilweise relativ ländliche Communities waren, die also dann sehr lange, sehr intensiv in ihrer Community musiziert haben, mit natürlich Austausch, aber eben auch sehr eng miteinander, so dass sich da spezielle eigene Ausprägungen gebildet haben. Und ein berühmter Stil ist da unter anderem dieses sogenannte Round Peak um Tommy Jarrell und Fred Cockerham. Das kommt unter anderem daher, weil Brett Leftwich, auch ein Fiddler, direkt von Tommy Jarrell gelernt hat und dann zum Beispiel hat Brad Leftwich also sehr gutes Unterrichtsmaterial, Noten plus Hörbeispiele und auch eine Notation, die versucht, die Abläufe des Bogens bei Tommy Jarrell Tunes gut abzubilden. Und das ist also etwas, wo ich relativ früh auch drauf gestoßen bin. Und wenn man hier eben auch in Europa da drauf stößt, dann kann man sich eben vorstellen, dass man auch in Amerika, wenn man sich damit beschäftigt, relativ bald auch diese Richtung da kennenlernt. Und deswegen, weil man das so gut dokumentiert hat und so gut pädagogisch, also sozusagen aufbereitet hat, und weil der Stil eben auch einen unglaublich, einen sehr hohen Drive hat, also eine sehr hohe Energie, ist das Also ist es manchmal fast so, dass wenn man sagt, wir spielen Oldtime-Musik, dass man dann sagen kann, das geht so Richtung, also dass das fast so gleichgesetzt wird, ja, dass man dann, oder dass manche sich vorstellen würden, dass das der eigentliche Oldtime oder, ne, dass
Ja.
viele eben von dieser Richtung her beeinflusst sind, ja. Aber das
Ja.
ist ein lokaler Stil, wenn auch ein sehr dezidierter.
Ja.
Genau.
Ja, man kann sehr tief eintauchen. Und sehr spannend auf jeden Fall. Ganz spannender Stil, wie ich finde. Du hast das ja jetzt auch so ein bisschen, also du bist da ja auch in sehr aktiv in der deutschsprachigen Szene, sag ich mal. Du hast das Jamuary ins Leben gerufen und das Acoustic Roots Festival, das jetzt Ende August stattfindet. Und was machst du noch alles? Wo kann man dich finden oder deine Projekte finden? Wo bist du überall aktiv?
Ja, also neben den Musikveranstaltungen veranstalte ich auch noch Konzerte hier im Nordhessischen und manchmal auch projektweise Booking oder Künstlermanagement für Touren. Und genau, also das Ganze mittlerweile ist zusammengefasst auf der Plattform acousticroots.de und ja, wir sind schon wieder in Gesprächen für nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Vielleicht mal wieder die ein oder anderen Künstlerinnen und Künstler aus den USA oder Kanada oder so nach Europa zu bringen.
Sehr
Genau.
schön.
Ja, wenn man erstmal so ein bisschen eintaucht, da entstehen sehr viele Bekanntschaften. Und wenn man da ein bisschen aktiv ist, auch was zu organisieren oder zu veranstalten,
Ja.
dann geht das, ja, dann geht das irgendwie so automatisch immer so weiter. Hat sich so entwickelt.
Sehr schön. Also, wer Interesse an dieser Musik hat, die auch mal live von KünstlerInnen zu erleben, aus den USA oder auch aus Europa, dann schaut auf Steffens Website vorbei, acousticroots.de, verlinke ich auch. Und da werdet ihr dann sehen, wo ihr vielleicht mal eine Band erwischen könnt.
Ein
Spielst du
Tipp
selber? Ja?
noch für die Jams. Die Sonja aus Braunschweig hat ein Verzeichnis auf der Seite ihres Jams. Das ist der Lions Jam, also Löwen, Lions
Ja.
Jam. Und da gibt es einen Jam-Kalender.
Oh, sehr schön.
Da kann man nachgucken, welche regelmäßigen Jams in Deutschland und darüber hinaus stattfinden.
Da könntet ihr vielleicht einfach mal schauen, wenn ihr diese Musik spielen wollt, einfach mal hingehen, zuhören und Leute kennenlernen und dann weiter eintauchen.
Ich kann es nur empfehlen. Also für mich hat es wirklich, mich hat es musikalisch quasi geheilt,
Ja.
wieder belebt. Und darüber hinaus habe ich also auch in dem Bereich, und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun und vielleicht nachher mehr, als man eigentlich denkt, einfach auch eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen getroffen. Denn die Leute, die diese Art von Musik machen, wo es nicht um höher, weiter, schneller, sondern so um das Gemeinschaftsgefühl dabei geht. Also sind eben auch eine sehr schöne Gemeinschaft von Menschen aus allen Schichten und so, aber irgendwie oft eine ähnliche Art von angenehmen Menschen, mit denen man auch gerne die Zeit verbringt.
Ja, das kann ich nur so bestätigen. Das war auch mein Eindruck, als ich in diese Musik eingetaucht bin, dass gerade dieses höher, schneller, weiter, was man in der Klassik ja oft hat, noch virtuoser werden, ständig sich mit anderen vergleichen, bin ich besser oder schlechter als mein Nebenmann? Wo sitze ich im Orchester? Wie weit vorne sitze ich? Zweite Geige, erste Geige, letztes Pult, erstes Pult. Dass das eben alles überhaupt keine Rolle mehr spielt in dieser Art von Musik, sondern man setzt sich einfach zusammen und spielt. Und es ist eine große Freiheit, die darin steckt, wie ich finde. Und auch eben, dass Noten einfach kaum noch Relevanz haben, sondern dass man die Freiheit hat, ohne Noten zu spielen. Und Ja. Einfach drauf losspielen und Spaß haben. Mit netten Menschen. Sehr schön. Kann man dich selber auch mal auf der Bühne erleben?
Im Moment wenig.
Wenig. Aber
es kann sein, dass wir mit ein paar Freunden im September in Berlin spielen.
Ah ja. Wird man vielleicht auch auf der Acoustic Roots Seite erfahren oder wo kann man das dann?
Ja, da würde ich dann sicher, sicher einen Hinweis hinterlassen.
Sehr gut. Okay, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und informativ. Auch ich habe noch einiges dazugelernt. Und wer jetzt sagt, ich möchte jetzt auch gerne mal einen Oldtime-Tune lernen und es ist aber gerade kein Jam in der Nähe oder kein Workshop, der kann sich bei mir für einen Workshop anmelden. Ich werde ich muss mal gerade auf den Kalender gucken, am 30.08., das müsste ein Sonntag sein, 26, also fast, falls ihr den Podcast nach dem 30.08. seht, habt ihr das leider schon verpasst. Aber wenn ihr es rechtzeitig seht, könnt ihr euch dafür noch anmelden. Auch den Link zur Anmeldung packe ich euch in die Shownotes. Und dann könnt ihr einfach mal so ein Tune lernen und gucken, ob das was für euch ist. Und ansonsten, genau, ich packe euch all die vielen Links, die wir hier genannt haben, unten in die Shownotes und dann könnt ihr weiter stöbern und euch mit dieser Musik beschäftigen. Und ja, vielen Dank, Steffen.
Vielen Dank, liebe Ulrike. Und jetzt nicht weiter scrollen, sondern üben.
Ja, sehr gut. Gutes Schlusswort.